das war das Schöne, dass du halt dann dich selbst ausprobierst, verschiedene Techniken, Ideen ausprobierst, fulminant scheiterst und es ist in Ordnung.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Andreas Werner, ein Künstler, mit dem ich in den vergangenen Wochen intensiv zusammengearbeitet habe, weil wir im Clubhaus im 18. Bezirk in der Währinger Straße gemeinsam eine Ausstellung organisiert haben, die vom 3. Mai bis zum 3. Juni 2025 läuft. Es sind dort 14 Arbeiten zu sehen, die vielleicht einen etwas erweiterten Blick auf das Werk von Andreas Werner ermöglichen. Gemeinsam mit der Galerie Grinzinger ist diese Ausstellung entstanden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Galerie. Es war eine sehr harmonische und fruchtbare Zusammenarbeit, wie ich finde. Und ich bin sehr froh, heute hier mit Andreas Werner zu sitzen, um über ganz vieles zu sprechen. Über den eigenen Weg in die Kunst, über die Zusammenarbeit, über das Leben als Galeriekünstler, über die Möglichkeiten, über die Notwendigkeiten und vor allem auch über all das, was noch auf uns zukommen wird. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Gespräch mit Andreas Werner.
Lieber Andreas, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Es gibt viele Gründe, warum wir jetzt zusammensitzen. Für mich der Hauptgrund ist, dass du für mich so eine Künstlerpersönlichkeit bist, die ich noch nicht so gut kenne, wo ich mir so vorstelle und wünsche, dass ich nach unserem Gespräch viel schlauer bin. Keine Sorge, es wird keine psychotherapeutische Sitzung, aber ich möchte einfach von dir so hören, was dich ausmacht als Mensch und als Künstler.
Ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, ich hoffe, es wird auch interessant für die Zuhörer. Mhm.
Da mache ich mir keine Sorgen. Wir hatten ja jetzt unlängst erst ein sehr spontanes Gespräch anlässlich unserer Ausstellung im Clubhaus.
Ja.
Da habe ich feststellen können, also da habe ich dich ja total ins kalte Wasser geworfen, weil ich gesagt habe, bist bereit, reden wir ein bisschen. Und das war eigentlich nicht abgesprochen. Ja,
nein, es war es nicht, aber wie gesagt, ich bin jetzt doch schon einige Jahre mit dabei. Mhm. Ich bin es jetzt schon gewohnt und selber, muss ich auch sagen, finde ich das Format tatsächlich auch oft spannender. Mhm. Weil wenn dann Ausstellungseröffnungsreden zu lang werden, also wir wissen es alle, mhm, die aus der Szene sind, wenn das über 20 Minuten hinausgeht, es interessiert dann keinen mehr. Also die Aufmerksamkeit zu halten ist schwer. Mhm. Hingegen, wenn es ein Gespräch ist, mhm, mit Kurator mhm oder Galerist mhm oder Künstlerinnen, dann wird es spannender, weil es mhm eben unvorbereitet ist. Und ja, da entstehen dann oft Gespräche, die dann ja überraschende Wendungen haben und ja, selbst fürs Fachpublikum immer wieder spannend sind.
Ja. Es gibt ja den Satz, rede über alles, nur nicht über 20 Minuten.
Ah, das kannte ich noch nicht. Ja. Aber ja, es ist genau so. Also aus meiner Erfahrung ist
deckt
es so.
Also, ja. Ja. Gut, also deinen Jahrgang ersparen wir, willst du sagen, möchtest du mir sagen, wann, in welchem Jahr du geboren bist? Bist du doch ein paar Jahre jünger als ich, oder?
1984.
84, ja, okay.
Den letzten Tag des Jahres 84.
Wirklich?
Ja.
Cool. Wie viele Minuten vor Mitternacht?
Ah, gar nicht. Wie viele Minuten? Es war um 8 Uhr in der Früh.
Okay.
Weil das, wer es nicht weiß, ich bin in Merseburg an der Saale, damals DDR geboren. Und im Sozialismus waren auch die Krankenhäuser sozialistisch organisiert, mhm, das heißt mit Notaufnahme und so, das war nicht so. Mhm. Und meine Mutter war in den Wehen und so und es hat dann geheißen, ja, es sollte eigentlich schon einen Tag vorher sein, aber mhm es war kein Arzt da.
Okay.
Und sie hat dann durchhalten müssen über Nacht, bis der Kreis halt aufgemacht hat im Sozialismus, mhm, so war es halt einfach. Und dann wurde ich per Kaiserschnitt geholt.
Okay, na, schön, dass du da bist.
Ja.
Das war, ich meine, so früh, also ich beginne schon ganz gerne irgendwie früh im Leben, aber ja, so früh müssen wir jetzt nicht
beginnen. Nein, ich glaube auch.
Also, das ist also der erste Tag im Leben des Andreas Werner. Ah, richtig, Andreas Werner, das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Mhm. Namentlich haben wir dich jetzt auch vorgestellt. Du bist in der DDR geboren, mhm, aber wie lang hast du dort, deine Kinder noch
verbracht? Nein, gar nicht. Also die ersten 4 Jahre meines Lebens, mhm, mein Vater Wiener, Mutter mhm Ostdeutsche und wir sind dann 89, das war ein halbes Jahr, bevor die Mauer gefallen mhm ist, ausgereist. heißt. Mhm. Also es war ein Ausreiseantrag, das musste man damals so stellen. Mhm. Und es gab dann sozusagen ein One-Way-Ticket. So mhm. was, also ich war ein Kind, ich habe es kaum mitbekommen. Mhm. Meine Mutter war gestresst und meine Familie, mhm. weil du hast es nicht, du musstest es beantragen und dann mhm. hast du keine Antwort bekommen. Dann kam die Stasi zu dir nach Hause und hat gesagt, so innerhalb von 24 Stunden müssen sie das Land verlassen. Mhm. So, und so war das dann halt. Und dann mhm. sind wir halt dann schnell raus. Und das Glück war, wir konnten sozusagen raus, weil mein Vater eben Österreicher mhm. war. Man wollte sich keine diplomatischen Verwirrungen mit dem Westen antun. Deswegen okay. hat man gesagt, ja, haut einfach ab. Ja,
geht mit Gott.
Ja, aber geht und ja. kommt nicht wieder. Ja.
Also dann in Wien aufgewachsen?
Ja, im Weinviertel eigentlich. Im Weinviertel? Ja, meine Eltern haben dann ein Haus.
Siehst du, wie wenig ich weiß? Ja, ich weiß gar nichts über dich.
Nein, eigentlich in Wien gar nicht, sondern im Weinviertel mhm. in Unterolberndorf. Das mhm. ist bei Wolkersdorf, also im südlichen Weinviertel, mhm. so raus. Und da bin ich groß geworden, aufgewachsen.
Schule gegangen.
Ganz genau.
Und dann zum Studieren in die große Stadt.
Ja, in die große Stadt, die 20 Minuten entfernt ja. war.
Na, war Wien schon, ich meine, in deiner Jugend hat es, ich meine, klar, ich meine, ja, die Zeit verbringt man wahrscheinlich viel in Wien, oder?
Ja, natürlich. Also ja. ab einem gewissen Alter geht man natürlich weg in Wien, die Clubs ja. und alles Mögliche. Weil, ich sag, das war ja nur 20 Minuten oder ist 20 Minuten mhm. entfernt. Mhm. Logischerweise war man ja. so, ich glaube, heute würde man sagen, im Speckgürtel Wiens ja. aufgewachsen. Alles, ja.
Und dann zum Studieren wirklich nach Wien umgezogen?
Mhm. Ja, also das war mir dann wichtig. Ich wollte noch einfach, also ich war dann 18 und wollte dann raus zu Hause, mhm. so sehr ich meine Eltern liebe und sie mich liebten. Mhm. War das dann so, nein, ich habe dann mit Freunden einfach eine WG und wir haben uns gesucht. Also wir sind einfach so losgegangen mhm. nach der Matura, haben uns die WG gesucht, sind dann nach Wien. Und ich bin dann mal auf die Angewandte mhm. damals, also in die Grafik und Druckgraf, also Grafikklasse.
Mhm. War das... Klar, war das der Wunsch? Ich meine, Kunst zu studieren, mhm. hat sich wann bei dir entwickelt oder manifestiert?
Das war eigentlich, also, es ist schwierig zu sagen, aber es war immer schon ein Teil, ja. also ich war immer schon so ein Kind, bevor ich Ball gespielt habe, bin ich lieber mit einem Block irgendwo gesessen und habe irgendwas gezeichnet und habe mir immer so meine weirden, verrückten Universen da aufgebaut und meine Geschichten dazu erzählt. Mhm. Das war schon immer da und dann mit dem Älterwerden oder dann mit dem Gymnasium und so war dann irgendwann, ja, was kannst du da machen, was ergibt Sinn? Mhm. Und dann habe ich dann einfach ich bin dann einfach ganz naiv mit meiner Mappe auf zur Angewandten spaziert mhm. und habe dann gedacht, das Erstbeste, ja, Grafikklasse, ja, wieso denn nicht, geh mal hin. Mhm. Und es war halt dann gutes Glück, dass es funktioniert hat mhm. und ich dann aufgenommen wurde und dann.
Ja, aber ich denke mal so, du sagst jetzt so mit einer Mappe, also einer, der nicht das Ziel hat, irgendwie das zu machen, der hat ja gar nicht so eine Mappe. Ja? Also ich glaube, wenn man diese Neigung hat oder dieses Talent und dann hat man einfach Hefte und Bücher und so Blöcke, die halt voll sind mit dem, womit man sich einfach beschäftigt hat.
Absolut, oder? Also das ist es ja schlussendlich. Ja. Du sammelst einfach alles zusammen, was du gemacht hast und gibst es in eine Mappe, ja. aber es ist ja dann nirgendwo festgeschrieben, mit was du kommen sollst. Ja. Und das habe ich dann abgegeben und das war dann das erste Mal, dass man das natürlich in einem akademischen Rahmen sieht und ich fand das spannend und hatte auch Angst, also wie was natürlich, also und wie ich dir dann vorher gerade erzählt habe, eine der ersten Unterhaltungen war, also du hast ja immer so ein Gespräch, also dann haben sie natürlich auf meinen Namen geschaut und die erste Frage war, sind sie mit Oskar Werner verwandt? Mhm. Nachdem ich sagte, nein, bin ich nicht, große Enttäuschung in den Gesichtern. Man hatte sich natürlich jetzt einen Enfant terrible erwartet.
Ja, ne, vielleicht hätte, aber oft sind große Namen hinderlich. Ja. Ne? Also ich denke mal, so ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Du hast dich in der Grafikklasse, hat die damals, wer war da?
Der Sigi Schenk hat die damals geleitet und da war ich dann, waren es jetzt zwei oder drei? Es waren drei Jahre. Mhm.
Es waren der drei, Blick auf die Notizen.
Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich habe mir das aufschreiben müssen. Ich bin ganz, ganz schlecht, was Jahreszahlen angeht. Und so also war ich drei Jahre dort. Der Sigi Schenk hat das geleitet, das war super. Mhm. Und nach drei Jahren habe ich dann aber gewechselt auf die Akademie. Mhm. Habe dann einfach sozusagen das, was ich in dem halben Jahr, in dem Semester gemacht habe, auch wieder in eine Mappe gepackt. Mhm. Bin zur Akademie rüberspaziert und habe das dann dem Gunter Damisch hingedonnert. Mhm. Der hat mir dann lang und breit erklärt, dass das jetzt eigentlich nicht so okay ist, wenn da jemand schon einen Kunststudienplatz hat, dass er dann einen weiteren belegt, hin und her. Dann hat er sich die Sachen angesehen und hat dann nur gesagt, wie ist dein Name, ich notiere es. Mhm. Und dann war eigentlich klar, dass er mich aufnimmt.
Mhm. Naja, ich meine, ist das so eine, wie war das damals so? Ich meine, oder überhaupt, gibt es eine Rivalität zwischen den Studierenden der Angewandten und den Studierenden der Akademie?
Also bei den Studierenden gar nicht. Also ich glaube, mittlerweile ist es jetzt auch schon länger her. Mhm. Also hat sich das ganz geändert. Aber es war damals eine Rivalität der Institutionen, weil ich dann gekommen bin, also ich habe ja 3 Jahre auf der Angewandten studiert und gehe dann auf der Akademie, und eines der ersten Sachen, lässt ja natürlich deine Zeugnisse anerkennen, damit du dann die Kunstgeschichte dies und das nicht nochmal machen musst. Und ich habe dann wirklich diskutieren müssen, weil die gesagt haben, naja, also eine Vorlesung von der Angewandten können wir hier auf der Akademie nicht anerkennen.
Aha, okay.
Also
so, ich verstehe.
Ja, es war dann eher sowas, es ging dann es wurde dann alles anerkannt, aber ich fand das halt seltsam, dass dann sozusagen also eine Rivalität der Institutionen gibt, wo man denkt, Wien ist so klein, die Kunstszene ist so klein, und es ist ja mittlerweile auch so, dass viele, die dort unterrichten oder gelehrt haben, auch dort gelehrt haben, es ist ja sehr viele Überschneidungen. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, heute gibt es das so nicht mehr.
Aber wieso hast du gewechselt?
Also es hat mehrere Gründe gehabt. Also im Nachhinein sehe ich es so, damals zu der Zeit war die Angewandte die technisch wesentlich besser ausgestattete Universität. Also du konntest, die Werkstätten waren top-notch, und du konntest technisch, hast du einfach alles ganz genau gelernt, was super war. Was ich aber dann irgendwann, nachdem man so technisch alles gelernt hat und dann langsam in die Richtung des Kunstmachens geht und sich überlegen möchte, okay, was interessiert mich, was finde ich spannend, bin ich dann irgendwie, das war mein Gefühl zumindest, an eine Grenze der Auseinandersetzung gestoßen, der Inhaltlichkeit. Mhm. Und da war der große Unterschied dann zur Akademie, wo Technik eher ein Schimpfwort war und keiner hat sich darum irgendwie groß geschert. Dafür hat man sich aber ganz sehr interessiert oder damit auseinandergesetzt, was die inhaltlichen Komponenten sind, die Auseinandersetzung. Und da war ja der Gunter Damisch super.
Ja. Also. Aber jetzt gerade bei der Druckgrafik ist ja die Technik dahinter ja. Mhm. Jetzt wichtig.
Ja.
Ich meine, gut, bei der Malerei natürlich auch, aber das eine funktioniert ja ohne das andere nicht. Also ich habe ja im Rahmen meines Kunstgeschichte-Studiums habe ich ja auch so Vorlesungen belegt, Kunsttechnologie und druckgrafische Techniken, und da ging es halt über weite Strecken, wie passiert das, wie funktionieren die unterschiedlichen Techniken, und dann kommt man erst in einer zweiten Welle dann, was verarbeite ich denn dann inhaltlich mit dieser Technik? Also das war so für dich so gefühlt gute Grundausbildung
an der Angewandten
und dann aber an der Akademie nochmal so ein Push in Richtung, wie geht's jetzt in Richtung künstlerischen
Fall? Ja, also das war einfach, also das war gefühlt, das hat mir niemand gesagt, das wurde auch nicht ausgesprochen, aber das habe ich dann einfach so gefühlt, und dann dachte ich mir, okay, ich verstehe jetzt eben die ganzen Techniken von der Druckgrafik, ich weiß, wie es funktioniert. Und dann war einfach ich wollte dann einfach mehr inhaltliche Auseinandersetzung. Das war halt beim Gunter gegeben. Also der war halt einfach ein fantastischer Lehrer und war dann immer zweimal die Woche immer da, und man konnte sich immer dann in das Curriculum setzen, die Arbeiten herzeigen, mit ihm diskutieren und was noch wichtiger war, mit den Kollegen diskutieren. Mhm. Also es war dann ein offenes Diskussionsformat, das sich da ergeben hat. Mhm. Und das war eigentlich das Spannendste, weil natürlich die Kollegen viel harscher mit einem umgehen, als das der Professor tut oder der Gunter tut. Der Gunter war ja so ein lieber Mensch, der zwar schon eine Meinung hatte, aber immer gesagt hat, man muss jedes kleine Pflänzchen mal hegen und pflegen, bis es stark genug ist, dass es dann die harte Kritik aushält, was Kollegen nicht unbedingt tun. Also das war aber, wie gesagt, im Nachhinein gut, weil wir ja wissen, der Kunstmarkt kann harsch sein, und da ist es schon mal gut, dass man dann damit auch klarkommt, dass jemandem etwas nicht gefällt.
Wenn du sprichst von diesem Klima, von diesem angenehmen Klima in der Klasse, ist das etwas, was der Gunter Damisch gepflegt hat? Hat er da den Ton vorgegeben? Hat er das ermöglicht? Oder war das auch, also hat er die Rahmenbedingungen geschaffen für euch, dass es dann so, weil das muss ja nicht sein. Es gibt ja auch ganz, ganz andere Situationen. Neid, Missgunst, Streitereien. Mhm. Also ich glaube, da ist ja eher so methodisch die Frage, wie geht man miteinander um?
Ja.
War das die menschliche Qualität von Gunter Damisch?
Auf jeden Fall. Also das war also ein wunderbarer Mensch, dass er das einfach möglich gemacht hat. Und scherzweise sagen wir heute noch immer, es war so der Klassenpapa, der sich halt wirklich um alle Anliegen gekümmert hat, der, wie gesagt, mindestens zweimal die Woche da war für die Gespräche, dann auch immer durch die Ateliers marschiert ist. Und du hast ihn immer wieder getroffen, du bist gerade an der Arbeit im Gruppenatelier. Und dann schaut er mal über die Schulter und sagt, aha, okay. Yeah. Also das war schon, und ich glaube, was im Gunther das wichtigste Anliegen war eben diese Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Diese Atmosphäre dessen, dass mal alles prinzipiell okay ist. Das war zwar die Grafikklasse, aber er hat gesagt, Grafik muss man als Ausgangspunkt der Kunst sehen. Das war sein Begriff. Mhm. Weil er gesagt hat, über die Grafik kommst du zur Malerei, kommst du zur Bildhauerei, kommst du zur Literatur, zur Musik. Also wenn wir an John Cage denken zum Beispiel. Also der hat das wirklich ganz weit geöffnet. Mhm. Und insofern waren bei den Besprechungen dann auch teilweise eben Literaten oder sonst was. Also wir haben heute, also es gibt bekannte Literaten, die auch mitstudiert haben. Mhm. Also insofern, ja, also das war schon sein großes, großes Vermächtnis, das möglich zu machen. Also und diese Tradition. Und bis heute ist das eine der wenigen Klassen, wo noch immer so ein loses Klassengefühl da ist und ein Zusammenhang, wo man sich immer noch unterstützt und hilft und miteinander redet. Und das ist schon, also ich würde sagen, das ist das, was von ihm geblieben ist. Und das war eigentlich, um das ganz überspitzt zu sagen, ich finde, das war auch der Großteil seines künstlerischen Werkes. Mhm. Also der Gunther, natürlich ein fantastischer Grafiker, keine Frage, hat immer ein bisschen drunter gelitten, dass er als Maler nicht so ernst genommen wurde. Mhm. Also in späteren Jahren, wir waren dann befreundet, habe ich das dann sozusagen rausgehört. Mhm. Aber das hat er vielleicht nicht so gesehen. Aber ich würde es heute jetzt sagen, also doch nach 10 Jahren, ja, 10 Jahre nach seinem Tod, dass sein großes Werk war, eigentlich diesen Kosmos zu schaffen, wo alles möglich ist und wo auch jeder Quatsch in Ordnung ist. Mhm. Und er hat es einfach mal zulassen und dann zu schauen, was sich daraus entwickelt.
Mhm. Ja, das ist eigentlich, wenn man über den Gunter Damisch redet, mit wem, dann kommt eigentlich relativ schnell, ja, er war ein wahnsinnig netter Mensch. Mhm. Ja. Und also netten Menschen wird ihre Nettigkeit oft mal so ein bisschen als Nachteil ausgelegt. Mhm. Und dagegen muss man sich eigentlich auch verwehren. Ja. Es ist, also ich glaube, es gibt kein höheres Ziel, als wenn die Menschen wertschätzend über einen reden.
Ja. Ja.
Und ich glaube, da kann man dann vielleicht den einen oder anderen Karriereschritt auch gerne mal auslassen, wenn der nämlich bedeuten würde, dass man irgendwie ein bisschen ein Arschloch sein muss. Und da sind wir lieber keine Arschlöcher.
Ja. Na, also
man kann auch als netter Mensch ganz nach vorne kommen.
Das glaube ich ganz fest sogar. Und sogar meine Erfahrung ist ja dann komischerweise dann später in dem Kunstmarkt, ich bin ja bei der Galerie Grinzinger, dass man dann draufkommt, nein, also je höher du dann steigst oder dann auch mit so wichtigen Persönlichkeiten, Kuratoren und Künstlern zu tun hast, merkst du, die sind eigentlich alle ganz liebe und nette Leute. Mhm. Also das ist eigentlich diese Abgehobenheit oder Arroganz kommt dann meistens aus Unsicherheit von Menschen. Mhm. Und wenn du weißt, was du tust und was du machst, hast du es gar nicht nötig.
Mhm. Mhm. Also diese Studienzeit hört sich für mich so an, nach hätte gar nicht lang genug dauern können. Irgendwann war es aber dann doch vorbei.
Mhm. Ja, also
2-3 Jahre an der Angewandten
und dann nochmal 4 Jahre an der Akademie. Also ich habe lang und ausgiebig
studiert. Weil es schön war.
Es war super schön, es war toll und es war eben jetzt scherzhaft gesagt, dieser Kindergarten, der ermöglicht wurde, dieser geschützte Bereich, wo du einfach mal ausprobieren kannst. Mhm. Und ich finde, das ist die Essenz eines Kunststudiums, weil es ist ja dort niemand, der dann sagt, okay, du musst so oder so malen oder du musst das oder das machen. Das gibt es ja nicht. Das ist ja so eine naive Vorstellung, weil das passiert nicht, sondern es wird einfach Raum gegeben, Raum gelassen und ermöglicht. Mhm. Und da kann halt alles Mögliche rauskommen. Das war das Schöne, dass du halt dann dich selbst ausprobierst, verschiedene Techniken, Ideen ausprobierst, fulminant scheiterst und es ist in Ordnung.
Ja. Es ist lustig, dass du jetzt sagst Kindergarten. Vor ein paar Wochen habe ich hier ein Gespräch aufgenommen mit dem Ernst Friedrich und der hat gesagt, weil ich habe ihn gefragt, ob es für ihn Arbeit ist. Und er hat gesagt, nein, für ihn ist es so, als würde er jeden Tag in den Kindergarten gehen, spielen.
Ja, ja, es ist auch so. Ja. Also das
kann
ist
man sich das bewahren im harten Alltag, im Business?
Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich's bewahrt. Also ich bin jetzt kein
dass man darum kämpft.
Dass man darum kämpft und es gibt natürlich immer mal Phasen, wenn du viele Ausstellungen gerade hast oder gerade viel abgeht, dass du natürlich eine gewisse Disziplin auch haben musst, weil du natürlich dann auch irgendwo in einem Raster drinnen bist und auch funktionieren musst bis zu einem gewissen Maße. Also diese gesellschaftliche Idee des Künstlers, der dann jetzt den ganzen Tag nur im Atelier sitzt und so und
nachdenkt
und so, ja, na, so ist es dann doch nicht. Also Also du bist ja auch Organisator, du bist ja Manager deines Werkes, also das sind ja ganz viele Sachen und auch einfach nur Leihverträge, also was da alles anfällt. Du bist ja da wirklich auch eingespannt in Büroarbeit, E-Mail schreiben, dies und das und jenes, was okay ist. Aber dann ist es wichtig, oder ich versuche es mir dann, diese Freiheit zu bewahren. Also ich tue dann immer ganz bewusst sagen, okay, das und das und das sind jetzt diese Termine, das mache ich. Und da versuche ich dann auch immer korrekt und pünktlich zu sein, wie du bekommen hast, dass das halt stimmt. Und dann weiß ich, okay, dann ist wieder Zeit im Atelier. Und das ist ja die schönste und die tollste Zeit, wenn du weißt, also es will niemand was, also keiner braucht was, es steht nichts an und du bist im Atelier und kannst in Ruhe vor dich hinarbeiten und kannst Sachen ausprobieren und kannst ganz im Geheimen auch wieder scheitern dabei. Also Sachen, die du dann nie aus dem Atelier rausgibst, weil du denkst, das ist ja nicht für die Öffentlichkeit, aber ich musste das ausprobieren.
Und wenn man auch wieder was mal zerknüllen kann.
Ja, absolut, dass man das auch dann wegschmeißen kann. Wobei ich gelernt habe, das habe ich vom Gunther Damisch auch gelernt, nichts zerknüllen. Es gibt ein eigenes Eck im Atelier mit den sozusagen mit den gescheiterten Experimenten. Weil oft ist es so, ich finde, da hat er vollkommen recht, dass du im Moment, also gerade in irgendwelchen Gedanken bist oder in irgendwelchen Phasen, wo du das und also wo du eine spezielle Ästhetik möchtest und du scheiterst und es kommt was anderes raus. Und Jahre später, wenn du dann diese Laden durchwühlst im Kasten und diese Zeichnungen findest, kommst du drauf, was das eigentlich für eine Qualität war, dass dieser oder jene Fehler eigentlich gar kein Fehler war, sondern ein super nächster Schritt ist. Und insofern bin ich ein großer Fan dessen, dass man die Sachen dann nicht ewig, aber dann doch einige Zeit aufbewahrt und nochmal nach einer gewissen Zeit und mit einem gewissen Abstand das dann nochmal anschaut und dann wirklich sieht, ist es wirklich so schlecht? Wie gesagt, man ist oft erstaunt und denkt sich, ah, super. Und im schlechtesten Fall ist es dann tolles Collagematerial.
Ja, aber ich glaube, das ist so ist das Leben. Ja. Ich glaube, das Scheitern gehört da dazu. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auch so Mahnmale schafft, damit man auch immer wieder daran erinnern wird, wie wichtig das auch ist. Wenn jemand davon ausgeht, dass er durchs Leben marschiert wie ein Bulldozer und der Weg ist gepflastert von großartigen Ergebnissen und Erfolgen, so ist es halt nicht. Ja. Manchmal kriegt man einen am Deckel, um dann drauf zu kommen, okay, man muss vielleicht ein bisschen wieder einen Schritt zurückgehen oder nochmal drüber nachdenken. Und das ist ja so wie beim Sammeln zum Beispiel, nicht? Also die Menschen, du wirst keinen Sammler finden, der sagen kann, ja, ich habe alles, was ich in meinem Leben gekauft habe, zu dem stehe ich 100% und das ist alles großartig. Da sind Dinge dabei, wo man sich ein paar Jahre später denkt so, hä? Warum habe ich das gehabt? Aber das ist trotzdem wichtig. Es gehört zur Genese einer Sammlung dazu, auch der Genese eines Sammlers. Und ich wäre ja oft gefragt von Leuten so, naja, ich würde ganz gerne so ein bisschen beginnen, wie soll ich denn beginnen zu sammeln? Und ich sage immer, am besten mit einem Fehler. Ja? Weil am Anfang sind die Fehler noch nicht so teuer.
Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht.
Ja.
Und es ist, aber ich finde, das ist sogar ziemlich ähnlich, weil beim Sammeln, also meine Erfahrung oder was ich so oft höre, ist, dass die Leute erstmal total begeistert sind, drauf reinkippen und mal alles cool finden, was sie nicht kennen. Und erst dann durchs Kennenlernen, also wir wissen ja selber, wie Kunst oder der Kunstmarkt funktioniert, du musst ja ganz viel gesehen haben, du musst ganz viel Vergleichswerte im Grunde haben, damit du dann irgendwann mal weißt, wie beim Künstler auch, was interessiert mich, was finde ich spannend, wo möchte ich nachgehen? Also irgendwann willst du ja aus einer, also irgendwann so, sollte ja im Optimalfall aus einer Ansammlung von Dingen eine Sammlung werden. Ja. Und dann solltest du schon irgendwie einen Schwerpunkt haben, ob das dann eben Medienkunst, Malerei, Grafik, was auch immer ist, im klassischen Sinne, oder ob es irgendwelche inhaltlichen Dinge sind. Ja. Also.
Ja. Es ist schwierig. Also ich bin für mich persönlich auch auf der Suche dann nach einem roten Faden, nach einem irgendwie objektivierbaren Faden, den ich aber nicht finde. Ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, ich bin der rote Faden. Meine Augen, meine Lust, meine Freude, wenn ich etwas sehe. Das ist so wie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Party mache und ich lade nur Menschen ein, die mich mögen, die ich mag, dann kann ich davon ausgehen, dass die sich untereinander auch ganz gut verstehen.
Ja,
also so, es ergibt sich eine Gruppe, die sich über mich definiert und meine Sammlung. Und wenn man da authentisch ist, dann braucht man da auch nichts erklären. Dann muss man auch nicht sagen, so aus den und den Gründen mache ich jetzt das oder das, sondern dann es ist einfach das Herz, das dann sichtbar wird,
ja,
die Leidenschaft.
Also, das glaube ich, also da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich glaube, wenn man dann mit genug Abstand und dann vielleicht eine andere Person als du sich die Sammlung anschaut und sich dann dich anschaut, wahrscheinlich wird es dann doch einen inhaltlichen roten Faden irgendwo geben, schon, weil irgendwo gibt es ja dann doch, also du bist ja auch eine Person, die dann eben das und das mag oder so. Also irgendwas wird es dann schon zu finden sein, weil mein künstlerisches Werk sich ja dann auch so aufbaut, dass man mal Dinge macht, die man spannend findet und dann im Nachhinein draufkommt so, ah ja, das ergibt doch Sinn dann. Ja. Und da ist es immer wieder hilfreich, wenn man dann mit Leuten, also mit jemandem Außenstehenden, drüber spricht, die Sachen im Atelier zeigt und den Diskurs sucht, um dann zu sehen, ah ja, also da war doch immer von Anfang an irgendwo ein roter Faden da.
Würde man, wenn man sich jetzt anschaut von dir, eine Arbeit vom, ich weiß nicht, letzten Studienjahr oder aus deiner Diplomarbeit und man stellt das neben eine Arbeit, die du jetzt gerade fertiggestellt hast, erkennt man da auf den ersten Blick ein Andreas Werner oder hat sich da viel verändert?
Also gerade das vom Studium bis jetzt, ich würde schon sagen, dass sich vieles verändert hat, aber sozusagen Ansätze, also inhaltliche Ansätze sind ähnlich, nur die Ästhetik hat sich verändert, einfach durchs Machen, durchs Ausprobieren, durchs Tun.
Und also, die inhaltlichen Ansätze, das ist einfach, weil du das bist.
Ganz genau.
Weil's immer, also das originär aus dir.
Genau, kommt. Also das sind einfach die Themen, die einem dann interessieren. Also bei mir war es halt dann immer irgendwie, also gerade beim Studium war es dann gegen Ende des Studiums und zur Diplomarbeit war es die romantische Malerei.
Ah, herrlich.
Also die hat mich dann total fasziniert und auch Caspar David Friedrich und da habe ich natürlich in die Kunsthalle nach Hamburg geschaut und habe mir das alles angeschaut und bin dann irgendwann draufgekommen durch Recherche dann, eben auch Texte, wenn du dann die Kataloge drüber liest, dass diese ganze Romantik ja nichts anderes war als eine Wunschvorstellung. Also es war eine Konstruktion in einer Zeit, also die Zeit war ja alles andere als romantisch. Wir sind eigentlich mit in der ersten industriellen Revolution. Und diese wunderschönen Bilder von Turner, naja, also die sind schön am Bild, aber ich glaube London zu der Zeit, das war ja mehr ein Smog-Moloch als sonst was, der dann was am Bild dann wunderschön ausschaut, aber in der Realität vielleicht gar nicht mal so schön war. Und durch diese Idee der Konstruktion der Landschaft und wie wir unsere Welt uns zurechtlegen und konstruieren, das war so eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, das Grundthema meiner Diplomarbeit, wo ich dann versucht habe, wirklich so Landschaften zu analysieren und auch irgendwie zu abstrahieren und trotzdem noch diesen romantisch schönen Moment drinnen zu haben mit irgendwelchen verschwommenen Farbfeldern oder sonst was. Das würde man jetzt vielleicht im ersten Moment, jetzt wenn man die neuen Arbeiten kennt, nicht unbedingt so sehen. Aber was eben geblieben ist, ist eben diese Idee von weitergehend dann aus dieser romantischen Landschaftsmalerei, die Idee von Utopie und wie wir Zukunft und unser Leben sozusagen wahrnehmen und was sich verändert hat, das hat sich dann daraus entwickelt. Und wenn man sich jetzt die neueren Arbeiten anschaut, also die ich seit 2017 sozusagen mache, diese Monumente, diese riesengroßen Grafiken, wo man ja ehrlich gesagt ist auch an die Grenze, also Grenze würde ich nicht sagen, aber wo die Grenze zwischen Malerei und Grafik wiederum verwischt, also wo es ja eigentlich eine Grafik ist, die von Zwischentönen lebt, die von Nuancen lebt, im neuesten jetzt auch von Farbfeld, also Farbnuancen und Verwischungen, was total malerische Effekte sind, ist es aber trotzdem Grafik.
Ja. Ganz spannend ist ja für mich immer so die Frage, der Übergang von dieser, wie du es genannt hast, jetzt auch den Kindergarten, dieser Bereich, der vielleicht auch ein bisschen geschützt ist mit dem Professor, der so die Hand über einen hält. Man wird ja zum Teil nicht wirklich ausreichend auf das Leben danach vorbereitet oder ich glaube, man muss sich darauf vorbereiten. Es ist dann auf jeden Fall ein harter Schnitt. Wie hast du das empfunden? Wie war dieser Übergang vom Studentenleben zum ich bin jetzt hier Künstler, ich möchte davon leben.
Ja, also man kommt als erstes einmal drauf, dass wenn man dann abschließt bei der Akademie und da ist, dass die Welt nicht auf einen gewartet hat. Also das ist halt so, würde ich sagen, bei 99% der Leute der Fall, dass man da steht und alle sagen, ja, gut, schön, freut mich für dich. Und dann gehört es halt einfach dazu, dass man dann trotzdem sagt, dass man diese Behauptung aufrechterhält und sagt, okay, na, ich mache trotzdem mein Ding, ich bleib dann dabei. Ich habe dann halt nebenbei gejobbt, Weil, also ich hatte Glück einmal, dass mein Diplom, also dank dem Gunther, also der war wirklich so ein Professor, wie man sich's wünscht. Mhm. Der hat sich dann wirklich bemüht, alle seine Galeristen, Sammler, er hat alle angeschrieben und ist mit denen persönlich dann durch unsere Diplomausstellung gegangen. Mhm. Hat denen das gezeigt, was seine Studenten machen. Und so war das mal so, das war schon ein Türöffner, mhm. weil man mal an Leute rankommt, an die du sonst so gar nicht rankommst. Mhm. Also wie zum Beispiel damals den Ernst Hilger, der dann gleich einmal, ich glaube, 5 Arbeiten gekauft hat. Mhm. So auf, ja, finde ich gut, gib mir 5. So, mhm. okay, gern. Also, und, aber ja. das hat geholfen, weil dadurch war jetzt mal sozusagen mal Geld in der Kasse ja. und man konnte mal wieder ein bisschen ausprobieren und machen. Und dann im Zuge dessen habe ich es halt gemacht wie alle anderen, ja. dass ich mir halt einen Job gesucht habe, nebenbei dann gearbeitet habe. Das war damals beim Georg Kagel, okay. der legendäre Galerist. Ja. Für den ich...
Legendär im wahrsten Sinne.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich immer sagen muss, ich habe auch von ihm eben ganz viel gelernt und ich bin da sehr, sehr dankbar, weil du kommst aus der Akademie und hast ja sozusagen einen ganz hehren Kunstbegriff, so einen ganz idealisierten Begriff. Mhm. Und das, also ich hatte es zumindest und habe dann auch ganz naiv so diese hehren Ideale an den Kunstmarkt angesetzt. Mhm. Und durch die harte Realität in einer Galerie zu arbeiten, zu sehen, wie funktioniert das, was sind einfach auch... Also es war gut, einmal auch die Position zu sehen des anderen, des Gegenübers. Also du als Künstler hast ja natürlich deine Position und deine Überlegungen und das, was du willst. Mhm. Und dann vergisst man vielleicht allzu leicht darauf, dass es ja dann auch noch andere gibt, auch mit auch ernsthaften Belangen und die auch schauen müssen, wo sie bleiben. Mhm. Und durch diese Position das auch mal wahrzunehmen, hat mir das selber sehr gut dann geholfen in späterer Weise, dass ich dann auch bis heute dann immer versucht, dass ich sage, okay, es ist ja alles okay, setzen wir uns alle an einen Tisch zusammen, versuchen wir das auszudiskutieren, was jeder möchte und irgendwo findet man dann schon eine Lösung. Mhm. Aber das habe ich eigentlich beim Georg, also man glaubt das kaum, aber das habe ich dann doch beim Georg gelernt. Ja. Und abgesehen davon war er einfach ein genialer Galerist und hat halt wirklich wahnsinnig großes Wissen gehabt.
Mhm. Ja, für mich war er auch wichtig. Ich habe vor in den späten 90er Jahren, da hast du wahrscheinlich gerade so zweite Klasse Gymnasium absolviert. Da war ich in New York und es war die Zeit, hat gerade noch im alten Whitney Museum, also das Breuer-Gebäude, die Biennial, die zweijährig stattfindende Ausstellung zur neuen amerikanischen Kunst stattgefunden. Und ich bin dorthin, ich weiß nicht, ob ich habe das vielleicht sogar schon mal im Podcast erzählt, auf jeden Fall bin ich dorthin, habe nichts verstanden und war wirklich also angefressen. Also ich habe das, mir hat das nichts gesagt und ich war so richtig, ich meine, ich habe damals so ein Volontariat gemacht bei Sotheby's und dort war halt, ich weiß nicht, also da war so, also Botticelli und Warhol und alles dazwischen, aber so, das war so richtig, also da, so High Class. Und ich habe das irgendwie alles nicht verstanden. Heute weiß ich, dass das ja nicht die Schuld der Kunst ist, sondern immer die Schuld dessen, der es halt anschaut. Und dann ein paar Wochen später ist der Georg Kagel nach New York gekommen, hat mich angerufen, er hat gewusst, dass ich da bin und hat mich gefragt, ob ich mit ihm ins Whitney gehe. Und ich habe gesagt, du Georg, war schon, und glaub mir, das kannst du sparen. Also so richtig so eine Scheißhaltung habe ich da eingenommen. So richtig so großkotzig. So, und er hat gesagt, na, komm mit. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, na gut, dann gehe ich halt mit dir mit. Und dann bin ich mit ihm da 1,5 Stunden durchmarschiert und ich bin dort raus und es war nicht so, dass mir jetzt vieles gefallen hätte oder ein Großteil gefallen hätte, aber er hat es verstanden, mir so Hilfen an die Hand zu geben, dass ich mich ein bisschen drauf einlasse. Und er hat mir so Rutschen gelegt.
Ja.
Und das ist da bin ich ihm sehr dankbar nachträglich, weil das ist ganz wichtig, dass es solche Menschen gibt, die einem, wo es einfach irgendwie, ich war nach diesen 1,5 Stunden ein anderer Mensch als vorher.
Ja.
Und das gibt nicht so viele Menschen, die so einen Einfluss hatten auf mein Leben.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also man kann, also er war ein Unikum, ein Wiener Original, würde man ja schon sagen. Ja. Aber, wie gesagt, sein Zugang zu Kunst und er war ja wirklich ein Besessener der Kunst. Also, und das habe ich halt auch von was von ihm gelernt und hat sich im Zuge meiner weiteren Lebenswegs auch bestätigt, dass die meisten Galeristen tolle Galeristen sind, aber noch viel tollere Sammler.
Ja.
Weil es ist wirklich so. Ja. Also das habe ich da wirklich, also einen Georg zu zitieren, man kann auch einfacher Geld verdienen, als Kunst zu verkaufen. Mhm. Also wenn man das macht, dann macht man das schon auch aus einer gewissen Überzeugung heraus.
Mhm.
Also, und das haben sie eigentlich alle.
Mhm. Na gut, du hast dann deine Bändchen geknüpft, aber zu einer anderen Galerie.
Ja.
Galerie, wo du jetzt ja auch im Stall, ist ein bisschen blöd. Also du bist Künstler der Galerie Grinzinger.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Also, das war auch eine lange Geschichte und da wieder ein Dank an Gunter Damesch.
Okay.
Also der hat das im Grunde eingefädelt damals. Also ich habe gearbeitet und habe nebenbei und immer wieder ausgestellt und weißt du, so Off-Space-Ausstellungen, wie es halt am Anfang so ist, weil wie gesagt, die großen Häuser interessieren sich jetzt nicht wesentlich für die ganz Jungen. So war es halt.
Mhm.
Und dann gab es einen Open Call damals vom Musa, vom Museum der Stadt Wien und die Sammlung und die haben immer wieder dann, also du konntest dich bewerben für eine Soloshow dort. Und dann für jeden Monat wurden dann 10 Leute ausgesucht und haben die bekommen.
Mhm.
Und da habe ich mich damals dann beworben und habe das bekommen, was natürlich cool war, weil es das erste Mal die Möglichkeit war, in einem White Cube High End und in einem Museum Sachen zu präsentieren.
Ja.
Und es gibt auf einmal auch ein Budget und solche Sachen, die vorher total fremd waren. Und
war das der Berthold Ecker?
Ja, ganz, ganz genau.
Auch ein großer Ermöglicher.
Ganz genau. Und die haben das damals ermöglicht und das war eine tolle Geschichte für mich. Und dann hatte ich diese Ausstellung dort. Und im Zuge dieser Ausstellung, ich glaube, es müsste so gewesen sein, dass Ursula Grinzinger damals, die hoch angesehene Galeristin,
die Galeristin
Wiens, die Grande Dame, sie hat irgendeinen Ehrenorden der Stadt Wien bekommen oder irgendwas. Und, ist sie dann natürlich durch die Ausstellung marschiert. Ja. Ich habe sie gesehen, habe mich natürlich nicht ansprechen getraut.
Ja.
Mhm. Viel zu viel Respekt und so, oh mein Gott, ich kann die Dame ja doch nicht ansprechen. Mhm. Also wer bin ich denn?
Mhm.
Und dann hatte ich noch eine Ausstellung und zufälligerweise war sie dann wieder dort mit dem ganzen Galerieteam.
Mhm.
Und ich habe nur gesehen aus dem Augenwinkel, dass sie den Zettel mit meinem Namen und Lebenslauf mitgenommen hat.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt zweimal hintereinander hat sie sich Sachen von mir angesehen.
Mhm.
Okay, und dann, wie ich vorher gesagt habe, ich war dann schon fertig und mit dem Gunter so lose befreundet, indem ich halt immer wieder auch den Diskurs mit ihm gesucht habe und ihm die neuen Sachen gezeigt habe im Atelier und dann im Gespräch dessen ihm das erzählt habe. Okay, das habe ich ihm erzählt, kam jetzt keine große Reaktion, aber ich wollte es halt erzählt wissen.
Mhm.
Irgendwann später, also das war schon längst wieder aus meinem Kopf, weil okay, c'est la vie, so ist es, ruft mich der Gunter an und sagt, du, ich brauche ein Portfolio von dir.
Mhm.
Und ich dachte, okay, er möchte einfach, weil er halt auch immer wieder so sammelt selber von seinen Studenten das Portfolio, habe dann ein Portfolio gemacht, haben es im Copyshop noch zusammengeklebt und habe ihm das dann vorbeigebracht ins Atelier. Und auch das war dann so, that's it.
Mhm.
Und dann, ein paar Wochen später, kommt ein Anruf von der Galerie Grinzinger.
Mhm.
Mit, guten Tag, also Galerie Grinzinger hier. Also wir sind interessiert an Ihren Arbeiten.
Ja.
Wollen Sie mal vorbeikommen?
Wirklich?
Ja, ja. Und wir haben ein Residency-Programm und würden Sie gerne einladen. So out of the blue. Und ich war dann erst einmal, ich weiß, das war eine relativ witzige Szene. Das war, damals habe ich dann mit Manfred telefoniert, Manfred Wipplinger, der heute sozusagen die Artist Liaison für mich macht und sich da in der Galerie für mich um alles kümmert. Und ich weiß noch, ich war dann so baff und habe nichts mehr gesagt und dann kam nur so, sind Sie noch dran? Ich so, ja, ich brauche noch ein paar Minuten, es muss mal setzen, ja. Also was sagst du jetzt ganz genau? Also, und dann wurde ich nach Ungarn eingeladen zur Residency und es war total cool und toll und es war eine tolle Möglichkeit und wir hatten eine Ausstellung dann in der Schottenfeldgasse.
Mhm.
Und im Zuge dessen habe ich natürlich Ursula Grinzinger als Person dann mal wirklich kennengelernt.
Mhm.
Also,
und
sie erzählt mir dann, dass Gunter Damisch, und sie hat gesagt, er wollte nie irgendwas von mir.
Mhm.
Sie kannten die sich schon ewig und so. Und, sie gesagt, und dann ist der, das war kurz vor seinem Tod, das muss ein halbes Jahr oder was vor seinem Tod gewesen sein, hat gesagt, steht er auf einmal bei mir in der Galerie mit einem Portfolio und einem handgeschriebenen Zettel, wo drinnen steht, das ist einer meiner Studenten, ich glaube, es könnte gut zu dir passen, schau es dir doch bitte mal an. Liebe Grüße. Und sie hat gesagt, naja, sie kannte ihn, sie hat ihn sehr geschätzt und er wollte nie was von ihr. Natürlich hat sie sich dann mal angeschaut und hat gesagt, gut, dann lad man doch mal ein, diesen Herrn. Und so das war der Beginn der Zusammenarbeit mit der Galerie Grinzinger.
Wenn das jetzt der Ursula Grinzinger und dem Team damals nicht gefallen hätte, was du machst, dann hätten die ja wahrscheinlich gesagt, danke Gunther, das muss ein Missverständnis gewesen sein, das passt ja gar nicht zu uns. Aber offen, also ich sage jetzt mal, es ist immer gut, wenn man, es ist gut, wenn so ein erster Schritt gemacht wird, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das dann fruchtet.
Dass das dann fruchtet und dass es die Leute interessiert, also da hast du vollkommen recht. Also,
aber du warst ja dieser Chance bewusst. Ich meine, das ist eine Chance, die auf die ja viele hoffen und da muss man einfach dann auch zugreifen und sagen, da muss man auch liefern.
Ja, absolut. Also es war mir dann schon bewusst, also jetzt musst du auch liefern und jetzt, wobei ich da jetzt auch sagen muss, also das ist ja wirklich das Tolle an der Galerie Grinzinger und auch an der Ursula Grinzinger, die haben mich nie unter Druck gesetzt, da gab es das nicht. Also es gab so, okay, wir laden dich ein, wir haben dieses Residency-Programm in Ungarn, es ist alles bezahlt, du brauchst dir da keine Gedanken machen, fahr dorthin und arbeit mal in Ruhe. Und dann war ich mit zwei anderen Künstlerinnen, also einer ungarischen Künstlerin und einem französischen Künstler, wir waren zu dritt da. Es war eine super lustige und schöne Zeit.
Sommer?
Ja, ganz genau. Ja. Und wir sind bis heute noch befreundet. Ja. Also das hat sich wirklich eine wirklich lange Freundschaft daraus entwickelt.
Man kommt als Fremde und geht als
Freunde. Ja, bis heute, weil wir haben uns das dann wirklich so organisiert. Wir haben dann jeden Abend gemeinsam gekocht. Das sind drei, also um es zu erklären, das sind drei Häuser, drei Künstlerhäuser und in der Mitte ein großes Atelierhaus.
Okay.
Alles gebaut vom Charlie Pruscher. Und wunderschön und toll. Und dort, also es war dann so wirklich, also wir haben uns dann konzentriert, tagsüber hat dann jeder so sein Ding gemacht, du hast gearbeitet und hast auch recherchiert und so. Man muss auch sagen, es war in der Zeit, wo es noch kein Internet dort gab. Also es gab schon Internet, aber das war mitten im Wald und es gab kein Netz oder nichts. Das heißt, du warst ja...
Wann war das, welches Jahr?
Naja, in die Notizen, das muss ich dir jetzt mal sagen. Also das war...
2013.
Nein. 15. Das war 15.
15.
Das war 15. Mhm. Also in Wien, natürlich gab es überall Internet, aber dort in Ungarn, das war,
man muss sagen, in der Pampa.
Es war mitten in der Pampa. Okay. Das nächste Dorf ist mit dem Auto eine halbe Stunde entfernt. Du bist da mitten in einem Wald, im Nirgendwo. Ja. Und da gab es natürlich eben noch kein Netz oder was. Und das heißt, du warst auch wirklich so abgeschnitten von der Außenwelt in dieser kleinen Kommune.
Wie lange warst du dort?
Wir waren dann fast 2 Monate dann gemeinsam dort. Und es war
warst du danach wieder mal dort?
Nein. Also das,
stell dir mal vor. So.
Ja, aber ich spiele mit dem Gedanken, eigentlich wäre es schön, da wieder sein Revival zu machen, wieder hinzufahren. Aber für die damalige Zeit war es halt wirklich super für uns. Und wir haben dann auch uns gegenseitig gefordert. Also keiner hat was von uns verlangt. Es hat geheißen, ja, macht, was ihr wollt. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und wir haben uns dann wirklich unseren Tag untereinander so strukturiert. Und haben dann wirklich gesagt, okay, am Abend treffen wir uns und jetzt heute bist du dran, du zeigst deine neuen Arbeiten und wir diskutieren drüber. Und so haben wir uns dann abgewechselt.
So wie in der Klasse vom
Gute. Ganz genau. Mhm. Und das war aber gut, weil man sich dann wirklich auch, wie gesagt, harten Fragen stellen musste, die vielleicht nicht immer gepasst haben. Mhm. Aber also ich mag das ja. Also ich finde das gut und das bringt einem auch weiter, diese Auseinandersetzung. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir mal eine Woche lang keiner was gemacht. Naja gut, dann schauen wir uns halt gemeinsam Filme an, weil das auch ganz lieb war. Wir haben dann bei der Galerie Grinzinger gesagt, könnt ihr uns nicht bitte einen Beamer und alles bringen? Und haben die wirklich jemanden runtergeschickt mit dem Auto, mit einem Medienset und haben uns da sozusagen ein kleines Home-Kino aufgebaut. Und dann haben wir uns halt dann irgendwelche Filme angeschaut und über die diskutiert. Aber das war schon ganz wichtig und gut, diese Möglichkeit zu haben. Und danach war dann die Ausstellung, das ist immer jährlich, macht die Galerie Grinzinger dann in der Dépendance in der Schottenfeldgasse, damals hieß es noch Projekte, die Ausstellung dieser Werke. Und da haben wir uns dann wieder gesehen und da war dann halt auch der Punkt, wo man sich dann mal tatsächlich mit der Galerie näher befasst, weil es war dann schon damals auch ein bisschen das. Also heute verstehe ich es natürlich, das ist eine große, sehr große Galerie mit ganz vielen Künstlern und mit sehr, sehr viel zu tun. Und wir hatten ein bisschen das Gefühl damals, die haben uns da im Wald vergessen. Und das war so, immer so, hast du was von ihnen gehört? Ich so, nein, nicht. Und dann so, aber irgendwann dann so nach 2 Wochen mal ein Anruf wieder von Manfred mit, geht's euch eh gut? Ja. Also, Aber und dann war das eher so ein Kennenlernen und Auseinandersetzen. Aber wie gesagt, also von der Galerieseite her war da nie ein Druck da, also das war nie da, es wurde nie gesagt, du musst jetzt liefern, du musst dies und das und jenes machen. Es war immer so, auch da wieder, schauen wir mal, was kommt.
Und war gut. Wir glauben an das, was in dir steckt, bring das einmal zur Entfaltung.
Ganz genau. Also.
Und das darf man ja nicht, ich meine, das ist ja eine unglaublich, an einem extrem wichtigen Zeitpunkt in der Karriere eine total wichtige Unterstützung.
Absolut.
Wenn man so das Gefühl hat, okay, ich kann da jetzt noch einmal, ich muss jetzt nicht sofort irgendwelche Sachen machen,
die ich dann irgendwie im Vercheck. Was war ich denn da gerade, 29 oder 30? Ja, also das war wirklich so. Und es war eine Riesenhilfe. Damals weiß ich noch, also das ging ja dann sehr, sehr zögerlich voran mit der Zusammenarbeit mit der Galerie. Mhm. Wenn du dann wir kennen sie halt, man ist jung und fordert und ist da im Saft und will dann mehr und mehr und dann kommt da nichts groß. Mhm. Immer nur so, ja, da mal eine Ausstellungsbeteiligung, da mal es tröpfelt so dahin. Mhm. Also es war schon immer da, aber es war so eher so ein, warten wir mal. Im Nachhinein, glaube ich, war das richtig, diese Entscheidung von Ihnen. Und deswegen sind Sie, glaube ich, auch so lange im Geschäft und wissen genau, was Sie tun. Wie gesagt, als Künstler selber war ich damals nicht so amused über diese Situation. Aber jetzt sehe ich, Sie haben mir einfach auch, und das haben Sie mir jetzt auch irgendwann mal gesagt, es ist Ihnen wichtig, dann trotzdem den Freiraum zu lassen. Mhm. Weil wenn du dann mal rausgehst an die Öffentlichkeit, und gerade mit so einer großen Galerie wie Grinzinger, die ja dann doch eine große Öffentlichkeit hat, wo dann auch Museen, Sammler, Institutionen sehen, was du tust, dann muss das irgendwie Hand und Fuß haben. Also das muss dann schon stimmen.
Im Fokus, ne?
Genau, und dann muss das, und dann ist es auch nicht mehr so einfach, dann herumzuspielen oder so. Also du bist dann sozusagen in einem... Dann
ist die Kindergartenzeit
vorbei. Ja, also du bist in einem Rad dann auch irgendwo drinnen. Und deswegen haben sie dann bei mir gesagt, nein, wir wollten dir die Zeit geben, dass du weißt, wir sind da, man kann ja alles besprechen, wir helfen dir. Aber du warst noch nicht so präsent am Markt, dich zu platzieren, damit du dein Werk einmal entfalten oder mal aufbauen kannst. Und da bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht zu früh und zu schnell auf den Markt kommt.
Also das. Naja, ich glaube, ich weiß es auch nicht. Also für den einen ist der Weg vorgezeichnet und ist genau so richtig. Und ein anderer hätte sich auch, also das ist, ich weiß nicht, wenn du einen talentierten Fußballer hast, der ist 17, überlegst du auch, lass ihn jetzt in der Champions League spielen oder soll er noch irgendwie in der B-Mannschaft einmal?
Du, absolut, das ist ja, es gibt ja kein Rezept in der Kunst. Also das ist, man kann das nicht verallgemeinern, aber in meinem Fall
war es. Aber du hast schon gepusht, also du wolltest.
Ich wollte schon, natürlich. Also das war schon.
Aber weißt du, ich glaube, dass eine gute Galerie merkt ja das. Mhm. Die empfangen ja dann die Signale, der will. Der ist organisiert, der ist verlässlich. Also ich sage jetzt mal, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sagt so, naja, ich schau mal und na gut, dann stehe ich mal auf und dann, ja, ich weiß nicht, so, das ist ja wahnsinnig lähmend.
Ja.
Das ist doch gut, wenn dann einer kommt und sagt, also, wie schaut es jetzt aus? Ich bin ready, ich brauche jetzt eine Ausstellung, ich will da, ich glaube, also die Welt wartet auf mich.
Absolut.
Also dieses Mindset ist ja Grundvoraussetzung und das kann die Galerie der dann regulieren und sagt, ganz ruhig, das kommt schon, geduld jetzt auch mal so oder so.
Absolut. Und da schließt sich wieder der Kreis, das ist nämlich etwas, was uns der Gunter Damisch mitgegeben hat. Eine der großen Essenzen des Studiums war nämlich, dass er gesagt hat, du musst einmal behaupten lernen. Also es gab ein paar Sachen, aber das war eins dieser Dinge, wo er gesagt hat, am Ende ist Kunst mal eine Behauptung. Du stellst dich in den Raum und behauptest das mal, dass es Kunst ist. Und du musst mal selber dran glauben. Weil du kannst nicht von irgendjemandem erwarten, dass er anders glaubt, was du da tust, wenn du es nicht mal selber tust. Also du musst mal mit gutem Vorbild vorangehen und dann folgen schon die anderen, mehr oder weniger. Aber das ist schon mal ganz wichtig und das ist was dann eben auch was für Galerien dann auch wichtig ist. Und wie du schon sagst, also das ist ja dann, ich habe dann auch einige Zeit gebraucht, um das zu verstehen, das zu machen und sozusagen ein Werk mal zu haben und auch eine gewisse Anzahl an Werken, weil das ist ja auch was die Leute dann oft dann nicht sehen, dass, also Grinzinger ist die größte Galerie in Wien, die bespielen fast jeden Monat eine Messe, international, die nehmen da ihre Künstlerinnen mit. Und haben auch viele Ausstellungen. Das heißt, jetzt ganz praktisch gesprochen, du musst eine gewisse Anzahl an Werken, an Output liefern, um da überhaupt mitkommen zu können. Also mit einem Bild pro halben Jahr wird es schwierig. Außer natürlich, gibt immer Ausnahmen. Es gibt natürlich Positionen, die genauso funktionieren. Aber im Normalfall ist es eher so, dass du schon, dass eine gewisse Menge einfach mal, ganz blöd gesagt, eine gewisse Menge an hochqualitativer Kunst mal da sein muss, mit der man überhaupt mal anfangen kann zu arbeiten.
Ja, weil natürlich dann die Galerie, wenn sie dann deine Arbeiten platziert, bei Insammlungen, diese Sammlungen und Sammlerinnen und Sammler dann ja auch sagen, schön und gut, ich möchte gern sehen, wie es weitergeht. Nicht? Ja. Und dann muss halt die Galerie auch sagen können, ja, es kommt schon was, ganz keine Sorge. Und dann möchte man sich nicht anhören, ich habe gerade eine Blockade.
Ja, ja, nein, absolut, nein. Und das ist eben das, was ich gemeint habe, das ist dann wirklich der Kunstmarkt. Also das ist, man muss das, im Grunde, es klingt jetzt hart, aber ich bin ein relativ nüchterner Mensch und ich versuche dann immer Sachen zu verstehen. Also neben der ganzen idealisierten Kunst, die passiert im Atelier, das mache ich dann allein, da ist dann, da geht es dann um dieses Idealisierte. Aber dann, wenn man rausgeht, geht man auf diesen Markt und dann ist es im Grunde wie ein Aktienmarkt, wie ein Gambling. Also diese Sammler kaufen und glauben jetzt einmal an dich und an deine Kunst und investieren in das und wollen dann natürlich wie am Aktienmarkt auch eine gewisse Rendite sehen. Das heißt jetzt nicht, dass sie es verkaufen wollen, um das geht es ja gar nicht.
Aber sie wollen sehen, dass sich was tut.
Ganz genau. Und dass sie da richtig lagen und dass sie da gutes Gespür gehabt haben. Also das ist, glaube ich, schon für jeden wichtig, weil am Ende des Tages geht es dann halt auch um Geld, das du da irgendwo investiert hast und die wenigsten haben das einfach so. Die meisten müssen dann trotzdem dafür arbeiten und
ich würde alles unterschreiben, was du sagst. Ich rede immer wieder davon, dass der Kunstmarkt ja eine Bestie ist.
Ja.
Ich halte ja die Kunst auch für eine Bestie. Mit der wird auch gerungen und gekämpft und das ist hart. Und ich glaube, wenn die Kunst keine Bestie wäre, dann könnte sie sich auch nicht behaupten gegen den Markt.
Ja.
Und die kämpfen miteinander. Und ich glaube, man muss immer wieder mal die Kunst schützen und das, was du vorher gesagt hast, es gibt nichts Schöneres, als wenn man mal so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es ist gerade im Moment nichts los, ich kann mich wieder jetzt nur um die Kunst kümmern. Das ist sehr ja ganz wichtig, diese Phasen, damit man sich dann wieder aufmagaziniert, um diesen Kampf gegen die Bestie auch.
Ja, ja.
Weil es ist vollkommen klar, wenn jemand das auch so zum Ausdruck bringt und sagt, ich glaube an den Andreas Werner, ich kaufe mir da jetzt was und mein Antrieb ist, dieses Werk dann zu beobachten, dann natürlich, wenn du dann sagst, ich will nicht mehr, oder ich schlage jetzt einen anderen Weg ein, oder mein letztes Werk ist produziert, ich setze mich zur Ruhe, kann er sich am Kopf stellen. Ne?
Ja, ja.
Aber die Welle, in die man einsteigt, die sollte man auch zu Ende reiten.
Auf jeden Fall, man sollte sich schon bewusst sein. Also das, also wie gesagt, und da ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich da eben auch eine gewisse Nüchternheit an den Tag lege, dass ich das dann schon, also ich gebe dir recht, es ist alles Kunst, wie der Kunstmarkt sind Bestien und haben nicht immer was miteinander zu tun. Also das sind auch, das muss man auch sagen, es sind auch oft unterschiedliche Dinge. Und da einfach dann auch gewissen Sinne mitzuspielen. Aber wie ich schon gesagt habe, das Wichtigste und das eigentlich Entscheidendste ist ja, dass du eine gewisse Qualität ablieferst und die lieferst du nur ab. Also zumindest ich, wenn ich im Atelier meine Ruhe habe und dann kann ich in Ruhe herumzeichnen, herumprobieren. Und das ist halt wirklich diese Qualität, die ich dann liebe. Und da kommen dann auch die geilen, super Sachen raus. Was auch dann wiederum, es klingt jetzt komisch, aber es ist nicht, überhaupt nicht esoterisch, aber das sehen die Leute, das spüren die Leute, ob das eben mit dieser Freiheit, mit dieser Lust, mit diesem gewissen Etwas entstanden ist. Also ich glaube dann schon, dass du das mittransportierst. Also wenn du, also es ist ein unterschiedlicher Zugang, also wenn du, also wenn der selber fad ist bei dem, was du da gerade tust, dann finde ich, spürt man das auch in der Arbeit. Und wenn du gespannt bist und wenn das dann so ein Brennen hast, das spüren die Leute auch.
Ich glaube, da geht es dieses alte Thema von, dass man die Dinge sieht, die sichtbar sind, aber dass man eben auch die Dinge spürt, die nicht sichtbar sind.
Ja. Also absolut. Diese berühmte Aura.
Dieses suchende Element, diese Unsicherheit oder auch dieses leichte Zweifeln. Wenn du dich an etwas setzt und genau weißt, wie es ausschauen wird und du das quasi nur runtermalst, dann wird da andere Spannung drin sein, als wenn du selber nicht genau weißt, ob das jetzt vielleicht der richtige Weg ist. Also diese Balance.
Ganz genau.
Ich glaube, das spürt man.
Das spürt man und das ist aber auch das ist das, was mich dann selber interessiert. Also das ist der Moment, wo ich dann wirklich gespannt bin im Atelier, diese Balance und dieses auch dieses Zweifeln, dass man da mit sich ringt, passt das, stimmt das, bin ich da jetzt richtig oder verirre ich mich dann irgendwo? Und mit der Zeit habe ich einfach auch gelernt, dass ich dann Dinge zulasse und mir denke, okay, nein, es macht dir jetzt gerade Spaß, du findest es irgendwie gerade cool, mach doch mal weiter. Und schau mal, wo es hinführt. Und oft ist es dann im Nachhinein gesehen schlüssig in mein Werk eigentlich einzufügen. Einfach nur, dass ich sage, okay, also das ist, wenn man mein Arbeiten kennt, das ist halt immer wieder dieses Thema der Utopie, des Science Fiction, dieses Zusammenlebens, was ist die Vision unseres Lebens oder unseres Zusammenlebens. Und das halt immer wieder anders durchexerziert, dass ich es rausbringe.
Ich finde es sehr erstaunlich, ich meine, du hast ja sehr schnell eine ganz eigene Handschrift, sowas Unverkennbares, dir angeeignet.
Also schnell würde ich nicht sagen, es war jahrelange Arbeit.
Ja, aber du, also jetzt bist du an einem Punkt, wo ich so das Gefühl habe, ich kenne sonst niemanden, der das so macht, wie du das machst.
Ja, also oder? Ich glaube, ich habe eine Nische gefunden.
Ja, also die Frage ist das, und zwar sowohl motivisch, inhaltlich, als auch technisch. Also technisch gesehen ist viel Graphit, Zeichnung.
Ja.
Du arbeitest jetzt aber auch mit Aquarell und Pastell.
Ja, ja, also die Farbigkeit ist dazugekommen jetzt in den letzten 2 Jahren circa. Vorher waren es ja wirklich monochrome Schwarz-Weiß-Arbeiten mit Graphit, Bleistift, Graphit auf Papier.
Und inhaltlich halt, du hast es schon angesprochen, Monumente, Architekturen, auf den ersten Blick irgendwie so sehr verlässliche, stabile Gebilde, die dann aber auf den zweiten Blick vielleicht auch ein bisschen zerbröckeln und lose sind. Also da liegt ja auch ein bisschen dieser Hauch des Scheiterns drinnen.
Ja.
Ich glaube, Menschen haben es grundsätzlich gern, wenn man sich nicht so ernst nimmt, wenn man auch eine Bereitschaft hat, über sich selber zu lachen, vielleicht auch ein bisschen diese eigene Verletzlichkeit auch zu zeigen. Ist das etwas, wo du jetzt sagst, okay, das hat sich einfach so glücklich ergeben, war das für dich irgendwie wichtig, so diese originäre Eigenständigkeit irgendwie zu entwickeln, oder war das, hat sich das einfach so ergeben, weil es alternativlos war?
Alternativlos.
Hast du einen Plan gehabt? Oder?
Nein, eigentlich nicht. Ja. Ich habe keinen Plan gehabt. Also ich habe wieder mal Glück gehabt, also ich hatte immer wieder das Glück nach dem Studium, dass ich eigentlich jedes Jahr immer irgendwelche Förderungen, Stipendien oder Preise gewonnen habe. Also es war wirklich großes Glück, würde ich jetzt mal so sagen.
Naja.
Also ja, aber das war dann wirklich
Du kannst jetzt von Glück reden. Ich glaube, dass also man redet ja auch vom Glück des Tüchtigen. Good things only come to those who wait. Also ich glaube, die Öffentlichkeit ist schon aufmerksam und sieht dann ja auch ein individuelles Talent. Und ich sage jetzt mal, um das jetzt vielleicht vorwegzunehmen, weil das wollte ich mir eigentlich für später aufheben noch, aber es geht ja nie nur um dieses eine Ding, das von dir dann an der Wand hängt, dass man sich anschaut, sondern es geht ja um dich. Und die Leute, die dann dich anschauen und dich wahrnehmen, die sehen ja nicht nur dieses eine Ding dann, das jetzt gerade da ist, sondern auch die Zukunft.
Ja.
All die Dinge, die noch in dir drinstecken.
Ja.
Und ich meine, und das ist halt etwas, wo dann letztendlich sich eine kritische Menge dazu entscheidet und sagt, ja, das ist eigentlich, das setzt sich ab von den anderen. Und das sind natürlich dann die Sachen, die dann mal einen Preis bekommen. Du hast den Strabag-Preis bekommen. Das ist natürlich schon eine wichtige Geschichte.
Natürlich, das ist der größte Malerei-Grafikpreis, den wir in Österreich haben. Und da habe ich den Hauptpreis bekommen. Jetzt schaue ich wieder auf meine Liste, in welchem Jahr es war. Also soweit ich weiß, war es 22, stimmt.
Das war, nachdem ich das erste Mal ich habe deine Arbeit das erste Mal so wahrgenommen auf der Parallel. Das war ein Raum. Und du hast mir jetzt am Wochenende gesagt, es war eine Arbeit.
Also es stimmt nicht ganz. Es war eine große Arbeit, eine große Zeichnung. Davor, ich mache ja auch immer wieder kleine Zeichnungen. Ich sage immer die Kontextarbeiten, eine Vitrine mit kleinen Zeichnungen, die sozusagen zu der großen hingeführt haben.
Und die große Arbeit ist ungerahmt. So von der Wand.
Genau, mit 2 Clipsern auf dieser etwas morschen, kaputten Wand ist es dann so drauf gewesen.
Und ich kann mich erinnern, ist geil. Also ich weiß nur, es war sicherlich irgendein...
Ja, eine Rakete, würde ich mal sagen. Also so zwischen Rakete, Raumschiff und Monument irgendwo angesiedelt.
Und ich, alter Kommerzialist, habe mir natürlich sofort gedacht, um Gottes Willen, Ramen kosten. das haben sich wahrscheinlich alle, ich meine, das ist ja durchaus auch ein legitimer Gedankengang. Ja? Mhm. Ich glaube, so etwas, und das war ja schon eine Phase, wo du ein bisschen schon schielen musstest auf, wie reagieren die Sammler darauf, ja, ja, wie einfach mache ich es. Da jetzt so eine Riesenzeichnung in einen Raum zu hängen, das ist schon so ein Statement.
Ja, du hast zu Recht, aber wie gesagt, es war noch relativ am Anfang, also es war dann, ich glaube 2017 oder was muss es gewesen sein.
Echt? Nein, war das nicht später?
Oder was, 18? Ich weiß es. Ich war ja mehrere Male auf der Parallel. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich glaube, irgendwann in diesem Zeitfenster müssen wir gewesen sein. Nein, du hast recht, es muss danach, weil 2017 habe ich erst angefangen mit diesen ganzen Monumenten. Und ja, es war halt natürlich ein Statement, und aber mir, also ich denke mir immer, man muss immer wissen, wo man ausstellt. Also man muss das immer in einem Kontext sehen. Und die Parallel damals zumindest, das war die Kontermesse. Das war sozusagen der junge, aufstrebende Kontermarkt, der jetzt gar nicht, wo Kunstmarkt noch ein Schimpfwort ist. Und da.
Wir wollen ja gar nicht
verkaufen. Es ist mir vollkommen egal, was du davon hältst. Natürlich denkt man sich im Hinterkopf, wenn wir mal alle ganz ehrlich sind, nicht so, weil natürlich möchte man verkaufen. Aber man hat diese Haltung. Und im Zuge dieser Haltung habe ich mir dann gedacht, ist mir doch egal. Das hänge ich jetzt so hin und ich glaube, es schaut cool aus. Bin ich noch immer davon überzeugt.
Und wenn man sich dann anschaut, ein paar Jahre später hast du auf der, in der Kunsthalle in Krems eine Ausstellung gehabt und da hingen dann genau diese Arbeiten dann schon schön gerahmt.
Nein, ungerahmt.
Ungerahmt?
Keine einzige war gerahmt.
Wirklich?
Ja, ja.
Das habe ich aber jetzt anders in Erinnerung.
Ja, weil, also da muss ich sagen, großes Dankeschön an Florian Steininger, den künstlerischen Leiter der Kunsthalle Krems, der mich dann damals eingeladen hat, als jüngsten jemals da eine Soloshow im Oberlichtsaal zu machen. Und eine meiner ersten Ideen war, also dieser Oberlichtsaal, der wunderschön und hoch ist, habe ich gesagt, okay, machen wir mal das Oberlicht weg. Okay. Machen wir mal das ganze Licht weg. Und natürlich erstmal alle sich gedacht haben, okay, da hast du so einen tollen Saal und so wurde gemacht. Und im Zuge dessen, weil das waren ja dann doch über 20 Arbeiten, die alle so 1x3 Meter groß waren. Also weißt du, es waren viele Arbeiten, die so nacheinander gehängt sind, so aufgefädelt waren, fast wie, wie Figuren, die nacheinander abfolgen. Wären das erstens mal die Rahmenkosten immens gewesen. Also das wäre einfach, also das wäre nicht im Budget drinnen gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, also erstens zwei Sachen. Ich finde es ja eigentlich schön, wenn Zeichnung oder wenn Sachen nicht gerahmt sind. Und in einem musealen Kontext kann man das ja so durchaus machen, weil da geht keiner, also es ist ja nicht in einem privaten Kontext, sondern gibt es Leute, die passen auf.
Fliegt kein Fußball durchs
Wohnzimmer. Ganz genau. Es ist eben nicht der private Kontext, wo die Leute mit in der Früh mit einem Kaffee vorbeigehen und sonst was mal dran streiten. Sondern da geht das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich uns doch nicht rahmen und anstatt der Rahmung eine Lichtinszenierung machen. Weil
sie waren so ganz exakt
ganz ausgehen. Genau, ganz genau. Also ich habe gesagt, also die Arbeiten damals, also haben sich halt sehr mit dem expressionistischen Film Metropolis auseinandergesetzt.
Hortenmuseum, haben wir heute gerade gesprochen.
Ah, bitte, ja, eben. Ja,
also Utopie.
Also Metropolis und der expressionistische Film lebt ja von den harten Lichtkanten, von dieser Härte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir diese Härte zu übernehmen, indem wir die Arbeiten so inszenieren, ohne Rahmen, dass sie beleuchtet werden und nur das Licht auf dem Papier ist. Und sobald das Papier, also am Ende des Papiers, der Zeichnung, darf kein Licht mehr sein. Dass die Sachen wie Schaukästen gewirkt haben und wie gerahmt. Also es hat anscheinend funktioniert, weil du hast es als Rahmung wahrgenommen.
Naja, gut, ich meine, ich habe die Ausstellung damals gesehen. Ich habe jetzt dann unlängst wieder Fotos gesehen und da schaut es auf den ersten Blick so aus, als wären die gerahmt.
Ja, 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 absolut. Aber es war sozusagen ein Trick. Aber ich dachte mir, dass es eben doch inhaltlich durchaus Sinn macht. Und wie gesagt, in einem musealen Kontext funktioniert das. Und wie gesagt, ich bin Florian Steininger sehr dankbar, dass der alle meine Verrücktheiten da mitgespielt hat, was auch nicht selbstverständlich ist, weil ich ihm das so sehr erzählt habe, hat mich angeschaut und gesagt, ja, ja, gute Idee, mach mal.
Aber weißt du, du hast ja diese Gabe, die Menschen davon zu überzeugen, mit deiner Begeisterung. Ich glaube, du kannst doch, ich meine, das ist, glaube ich, einfach ein Talent, das man dann hat, wenn man auch so arbeitet, wie du arbeitest, wenn du diese Welten entwickelst, auch diese Monumente, diese architektonischen Strukturen, hast einfach ein gutes Vorstellungsvermögen. Also man kann sich dann gut vorstellen, wie das dann letztendlich ausschaut.
Ja, ja, ja.
Das ist ja eine Gabe, die haben ja andere Leute gar nicht. Aber das gehört natürlich dazu, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie eine Ausstellung ausschauen könnte. Und für einen Museumsmenschen, eine Kuratorin, eine Galeristin, ist es total gut, wenn eine Künstlerin, ein Künstler das mitbringt. Ja? Verlässlich. So, der weiß, wovon er spricht.
Ja.
Das sind keine Flausen, die da nicht funktionieren, keine Katastrophen.
Ja.
Es ist vielleicht gehört ein bisschen Mut dazu.
Ja.
Aber diese Verlässlichkeit, das ist, glaube ich, schon etwas, was du ausspielen kannst, die Karte.
Ich glaube das, und ich glaube aber auf rein menschlicher Basis, ich glaube, das hat gar nicht mal sowas mit Kunst zu tun, sondern im allgemeinen Menschlichen. Es ist leichter, mit jemandem zu arbeiten, der eine Vision hat oder eine Vorstellung von dessen, was er möchte. Ich glaube, es ist total schwierig, egal wo du bist, also auch wenn du jetzt Schauspieler bist oder weiß ich nicht, Literat, oder du bist der Agent vom Literaten und der weiß nicht, was er da schreiben will, es wird dann schwierig. Also es ist immer besser, wenn du als Persönlichkeit, als Künstler, was auch immer, sagst, das und das möchte ich, das sehe ich, und du kennst mich ja jetzt mittlerweile ein bisschen, wie ich dann arbeite. Ich komme mit einer Vision, mit einer Idee, und dann sage ich immer bewusst, aber jetzt sag mal deine Meinung dazu. Also ich suche dann schon den Diskurs und dass man dann irgendwie eine Lösung gemeinsam findet, weil ich ja dann mir ja auch bewusst ist, also und das ist auch so, man kann dann ruhig auch auf Kuratoren vertrauen. Die kennen ihre Räumlichkeiten, die kennen ihre Häuser, die wissen, was möglich ist. Und das ist dann auch wichtig, dann abgeben zu können. Du hast eine Vision, du hast eine Idee, du erzählst es, du diskutierst es und vertraust dann drauf, dass die dann auch einen tollen Job machen, was sie meistens auch tun.
Also deine letzte Ausstellung in der Galerie Grinzinger, da hingen ja sowohl gerahmte Arbeiten auf den Wänden, ich liege jetzt nicht wieder falsch, aber im Raum war ein Metallgestell, auf das dann ungerahmte Arbeiten mit Magneten
gepinnt
waren.
Genau.
Mir hat das sehr gut gefallen. Das waren auch diese Ritter.
Ja, es waren diese zwischen Cyborgs und Rittern und Robotern, wo man nicht wirklich lesen konnte, ist es da Fleisch, ist es Metall und sowas. Sie hatten alle was Quietschendes, weil ich unter diesen Graphitstaub habe ich dann Goldstaub gemischt. Also deswegen sage ich quietschend. Und sie haben eine Oberfläche bekommen, als wären es Bronzefiguren. Also was total Skulpturales und fast Antikes haben sie dann gehabt. Und dann aber mit diesem Bruch dieser fast zukunftsweisenden Figuren, die dann irgendwo verschraubt sind und dann irgendwelche Lampen irgendwo drauf gezeichnet haben. Also so auch wieder so eine zeitliche Uneindeutigkeit.
Ich meine, du erzählst eine Geschichte. Das war damals für mich auch viel mehr als eine Bilderausstellung. Du könntest ja auch einfach nur eine Bilderausstellung machen, aber da geht's ja um mehr. Ich glaube, du möchtest ja mehr als nur deine Bilder zeigen.
Ich finde das ja immer total, muss man wissen, also ich habe ja noch einen gewissen Faible oder Hang zu Film und Theater, und allem auch Theater, Film und Medienwissenschaft immer ein bisschen studiert. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend und schön, wenn du eine Narration in einer Ausstellung hast. Also das finde ich, das ist sogar etwas Positives. Also ich persönlich liebe diese Texte, die dann geschrieben werden von Kunsthistorikern. Die lese ich aber nie vor der Ausstellung. Das hasse ich. Ich möchte durch eine Ausstellung gehen und mal mir selbst ein Bild machen und es selbst erfahren und selbst mir mal meine Gedanken machen. Und dann im Nachhinein lese ich mir das gerne durch, um zu schauen, okay, wie habe ich das gesehen, wie hat es bei anderen aufgenommen, um das auch wieder zu einem Diskurs zu stellen. Weil, wie gesagt, es gibt ja keine absolute Wahrheit in der Kunst, sondern es gibt immer nur sozusagen Momentaufnahmen. Und das ist mir dann wiederum wichtig, dass ich da eben dann spiele und eine gewisse Geschichte, einen gewissen Zusammenhang, eine Narration von Ausstellung zu Ausstellung aufbaue. Ja. Und wer meine Ausstellungen kennt, sieht dann, dass da immer ein roter Faden durch ist, wo vom Anfang bis jetzt zu der letzten Ausstellung also immer ein gewisser inhaltlicher Faden, ein Weiterspielen, ein Weiterspinnen ist. Also sozusagen wie, als würde man Filmfortsetzungen machen. Ja.
Also das ist ja sehr spannend, weil du natürlich dich mit jedem einzelnen Objekt im Atelier beschäftigst, bis es halt fertig ist.
Ja.
Und dann setzt du aber legst du noch einmal Hand an, dann bei der Verarbeitung oder Integration dieser Arbeiten in eine Ausstellung.
Ja, ja, ja.
Und es ist dann wie so ein nochmal ein Zeichnen. Also es ist ja nochmal ein künstlerischer Akt.
Auf jeden Fall. Also ich finde, eine Ausstellung zu machen, zu kuratieren, zusammenzustellen, ist ein künstlerischer Akt für sich selbst. Mhm. Weil es ist ja wohl eindeutig, wenn ich jetzt, also das weißt du doch selber, wenn ich jetzt Bilder, wenn ich sie nebeneinander hänge, spanne ich eine gewisse Geschichte auf oder eben auch nicht. Mhm. Also es ist, wenn ich jetzt ein Stillleben hernehme mit einer Blumenvase und ich stelle daneben nur eine Vase, ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn ich daneben zum Beispiel dann eine Blume lege. Mhm. Also es ist schon ein aktiver, auch gestaltender Akt, eine Ausstellung zu machen. Und so sehe ich das. Das ist dann eher, also ich sage auch immer in meinen Ausstellungen, in den Vorbereitungen, ist dir vielleicht aufgefallen, rede ich immer von Inszenierungen. Mhm. Und das ist das, glaube ich, das, was mich dann auch interessiert und was ich spannend finde. Mhm.
Also wer dieser Tage die Währinger Straße entlang marschiert und auf der Höhe Haus Nummer 79 in die Auslage schaut, der wird nicht nur eine Arbeit von dir sehen, eine klassische, wie man sie von dir kennt, eine architektonische Struktur. Diese Zeichnung ist gerahmt und integriert in einen extra angefertigten Rahmen. Es ist, wir haben es Schrein genannt, wie ein Portal.
Ja, wie ein Portal, ein Schrein, eine Zeichnung im Raum, habe ich so wie es während der Arbeit dann genannt.
Ja. Und das referenziert so ein bisschen auch auf deine Residency, die du in Sri Lanka hattest. Und wer jetzt glauben würde, das reicht dem Andreas Werner an Staging oder Inszenierung, also weit gefehlt, wenn man zum richtigen Zeitpunkt dort vorbeigeht, wird man den Einsatz einer Nebelmaschine erleben. Diese Nebelmaschine, die blast jetzt Nebel da so am so Boden entlang und hinterfängt oder umfängt diese Struktur und macht das Ganze geheimnisvoll.
Ja.
Und wenn man sich darauf einlässt, wird aus dieser Zeichnung, also aus diesem architektonischen Konstrukt, wird etwas komplett Neues.
Yeah.
Und das ist hochinteressant, weil wir haben heute über den Expressionismus auch, also ich habe mit meinem Vater relativ viel über den Expressionismus gesprochen und der Herbert Böckel hat vom Expressionismus oder hat von seiner Malerei immer gesprochen von der Verwandlung.
Mhm.
Es ging ihm immer so in dem Cézanne'schen nach der Idee Cézanne so eine Natur entlang der Natur zu entwickeln, etwas Bestehendes noch einmal zu verändern.
Ja.
Und ich glaube, wir gemeinsam gemacht, also ich habe nicht so viel dazu beigetragen, aber du hast dir gedacht, okay, diese Zeichnung in diesem Schrein und dann noch mit dem Nebel, das ergibt dann etwas komplett Neues auch. Also vielleicht nicht was komplett Neues, aber es ermöglicht vielleicht einen Einstieg.
Ganz genau. Also das war eben ein Einstieg oder eine neue Referenz oder eine neue Sichtweise. Also ich versuche dann auch immer den Leuten, also erstens mal rein praktisch, ich finde es ganz gut, wenn man den Leuten einen Grund gibt, warum sie jetzt zu einer Ausstellung kommen sollen, weil ich ein großer Verfechter dessen bin, dass man sich Kunst im wirklichen Leben anschauen soll, weil immer mehr das nur noch online tun, via Social Media oder sonstigen. Das funktioniert meistens nicht. Und dadurch verflacht es oft. Das heißt, ich finde, man muss den Leuten, also um es frech zu sagen, einen Grund geben, dass sie von ihrer Couch aufstehen sollen. Und diesen Grund versuche ich dann eben mit irgendeinem Mehrwert, eine Inszenierung dann zu machen. Und natürlich war das dann schon die Überlegung, welchen Aspekt kann ich dieser Zeichnung, diesem Werk rauskitzeln, der noch nicht drinnen war, der dann aber in einem guten Zusammenhang oder Weiterführung ist zu diesen, wie du gerade erwähnt hast, in den Tropen in Sri Lanka entstandenen Arbeiten ist. Wo es eben auch ein bisschen um das, also dieses Unheimliche oder Seltsame oder Mysteriöse, was dann diese Arbeit umschwingt. Also wenn dann auf einmal durch dieses Metallgerüst dieser Nebel durchgeht und dann eben vor der Zeichnung raufgeht, hast du auf einmal, also wird der ganze Raum zur Zeichnung, wird der ganze Raum zur Arbeit. Und deswegen habe ich auch zu dir gesagt, na, der Raum muss leer sein. Das ist dann wirklich, also der Nebel nimmt dann schon alles ein. Und das finde ich, also das war dann selber für mich der spannende Moment. Vor allem noch dazu, weil ich gesagt habe, ich finde das sehr spannend, dass es dann ein Kunstwerk ist, das rund um die Uhr einsichtig ist, eben von der Einkaufsstraße.
An dieser Stelle hat der Technikteufel zugeschlagen. Es ist also kein Märchen, es gibt ihn tatsächlich. Aber ich kann vielleicht mit einem kleinen Intermezzo so ein bisschen noch Werbung machen für die Finissage der aktuellen Ausstellung im Clubhaus in der Währinger Straße 79 im 18. Bezirk. Am Abend des 3. Juni werden wir das Ende der Ausstellung feiern. Und zu dieser Feier sind natürlich alle Fans und Hörer des Podcasts herzlich eingeladen.
Im Gespräch ging es in diesem Stück, das jetzt also verloren gegangen ist, um die Zusammenarbeit mit der Galerie Grinzinger und auch die Umstände, wie diese Kooperation zustande gekommen ist. Und genau da steigen wir nun wieder mit dem Gespräch ein.
Und das war das, was mich dann auch gereizt hat.
Ja.
Also, und ich habe das dann auch einfach der Galerie so kommuniziert. Also ich versuche dann, also was mir wichtig ist, und ich glaube, das ist auch generell wichtig in der Zusammenarbeit mit einer Galerie, dass man offen und transparent ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres oder Schlechtes, als wenn deine Galeristin, weiß nicht, ein Jahr später da irgendwann so über drei Ecken irgendwas erfährt, was du dann so irgendwo gemacht hast. Ist ja auch blöd für sie. Und es gibt ja auch überhaupt keinen Grund. Ich habe ein sehr, sehr gutes und sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihnen, dass ich dann immer sage, ja, okay, ich hätte gerne einen Termin, setzen wir uns zusammen, schaut mal, das und das Projekt möchte ich machen, so und so stelle ich mir das vor, was sagt ihr dazu? Und meine Erfahrung ist, wenn man das offen und transparent kommuniziert, kommt in den meisten Fällen, ja cool, gern, wieso nicht? Also es ist ja wieder eine Form von Öffentlichkeit und ich bin dann auch frech in dem Sinn, dass ich dann auch immer wieder sage, ich glaube, es ist auch wichtig, also es ist halt eine meiner Philosophien, außerhalb der eigenen Galerie auszustellen. Ich sage halt immer, das ist zwar schön und gut, wenn man eine gute Galerie hat, aber wenn man ausschließlich nur bei dieser Galerie ausgestellt wird, ist es auch problematisch. Ich glaube, es ist besser, wenn auch noch andere Leute außer dein Galerist deine Arbeiten gut findet. Insofern bin ich da immer ein großer Fan davon, dass man immer wieder mal so Ausstellungsprojekte auch außerhalb macht und Kooperationen macht, was ich auch super toll fand, dass du da auch gleich ganz offen warst und gesagt hast, ja komm, lass uns doch eine Kooperation machen. Ist doch cool.
Ja, ich finde es auch, also ich bin auch ein Fan davon. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das war in der Vergangenheit nicht so einfach. Ich glaube aber, dass das, und da bin ich jetzt wieder, es braucht eben diese, also ich habe in diesen bald 30 Jahren, wo ich irgendwie in dieser Kunstwelt unterwegs bin, mit Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich halt dann irgendwann halt nicht mehr zusammengearbeitet habe. Und ich habe aber auch immer wieder mit Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich noch immer zusammenarbeite. Ich glaube, man sucht sich Menschen aus, wo das funktioniert, wo man so gegenseitig mit Wertschätzung Projekte angeht, wo man sich auf den anderen verlassen kann. Das ist etwas, was man, da kann man 1000 Seiten Vertrag unterzeichnen. Wenn es atmosphärisch nicht passt, dann wird es nicht fruchtbar sein. Und ich glaube, dass halt dann natürlich die handelnden Personen dann ausschlaggebend sind, ob es funktioniert oder nicht. Dieses verbindende Element bist natürlich in dem Fall du und die Menschen rundherum teilen diese Vision. Und das ist. Das ist etwas, was ein Modell, für mich ein Erfolgsmodell ist, sein kann. Es funktioniert halt nicht immer. Das ist so wie ein Skispringer, der hupft auch nicht immer 100 Meter weit, sondern manchmal fliegt er halt nur 75 Meter weit, weil irgendwas halt nicht passt.
Absolut.
Also wir brauchen schon gute Bedingungen.
Ja.
Und ich glaube, die haben wir irgendwie alle miteinander erzielt. Ich sage auch immer, also dieses Clubhaus, das ist so ein privater, persönlicher Ort für mich. Mir ist so wichtig, wie da die Stimmung ist. Und jede Künstlerin, jeder Künstler, der dort bis jetzt ausgestellt hat, bringt natürlich so eine eigene Crowd mit sich. Ja? Und das ist für mich dann so ein Erfolg. Wenn ich so am Samstag am Abend dann mich aufs Sofa setze mit der Florence und mir denke, es war heute ein schöner Tag. Und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Ja. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja? Dir und der Galerie Grinzinger. Wir haben jetzt bis zum 3. Juni die Ausstellung geöffnet. Wir haben immer Dienstag und Mittwoch geöffnet von 15 Uhr bis 19 Uhr oder 18.30 Uhr, je nachdem. und es ist wirklich ein Erlebnis. Und wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu der klatschen, der einem kurz die Nebelmaschine aufdreht, dann wird es wirklich spektakulär. Ja, also das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Es gibt am 3. Juni eine Finissage, ja, da werden wir die Nebelmaschine nochmal ordentlich zum Einsatz kommen lassen.
Auf jeden Fall.
So. Was sind deine nächsten Projekte? Hast du jetzt, kommt jetzt eine Phase, wo du im Atelier entwickeln kannst?
Oder? Ganz genau. Also es ist natürlich, es kommt noch der Frühsommer, später Frühling mit Art Basel und Co. Also das ist nochmal.
Ach.
Ja, naja. Das kommt jetzt nochmal, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Galerie eine Arbeit mitnimmt, wo ich jetzt am Vorbereiten bin und noch zwei kleinere Projekte noch. Mhm. Aber dann ist jetzt mal wieder eine große Phase des und auf das freue ich mich, wie wahnsinnig im Atelier herumprobieren und machen und Skizzen, Ideen, die ich ja über die Zeit jetzt angesammelt habe, zu verwenden und neue Arbeiten im Optimalfall draus werden zu lassen.
Ja. Nein, also ich kann das nur noch einmal wiederholen. Ich sehe, wenn ich da dir gegenüber sitze, sehe ich all das, was in dir noch drinnen steckt. Ich freue mich wirklich auf das, was kommt und danke für die Zusammenarbeit.
Ja, ich danke dir. Also das war wirklich eine wahnsinnig fruchtbare und tolle Zusammenarbeit und die auch von meiner Seite ja total unkompliziert war. Also war so.
Na gut, das dicke Ende kommt vielleicht noch.
Ja, okay, das kommt. Das weiß ich noch nicht.
Ist noch nicht
Ende. Aber bis jetzt, also wie gesagt, ich fand das schon auch von deiner Seite her. Also wie gesagt, ich bin dann gekommen mit einem Plan. Ich will da jetzt einen Schrein bauen. Ich habe das erste Mal gesagt. Dann hast du mich mit großen Augen angesehen, hast mal nichts gesagt. Und ich habe nur gedacht, und dann habe ich versucht, das zu erklären. Und ich glaube, nicht einmal 5 Minuten später. Tolle Idee, machen wir. Wir brauchen einen Schrein, war dein letztes Wort.
Genau. Und jetzt ist der Schrein da. Und so wie das abgelaufen ist, unser Gespräch letzten Samstag bei der Eröffnung, das fand ich sehr schön. Da habe ich dann auch gleich gewusst, dass habe ich mich auch sehr gefreut auf heute. Das Schwierigste bei einem Podcast ist, zu einem Schluss zu kommen. Aber wir sind am Schluss angekommen.
Okay.
Danke, Andreas.
Ja, ich sage vielen lieben Dank.
Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass es besonders dann schwerfällt, ein Ende zu finden, wenn das Gespräch so angenehm verläuft wie jenes mit Andreas Werner. Aber wie heißt so schön, alles hat ein Ende. Und ich kann aber jetzt vielleicht ein Resümee ziehen, das vielleicht wenig überraschend ist. Ich habe mir natürlich den Andreas Werner für diese Ausstellung auch ausgesucht. Das ist ein Künstler, den ich schon sehr lange beobachte. Und ich bin natürlich sehr froh, dass es zu dieser Ausstellung gekommen ist und natürlich auch sehr froh, dass es zu diesem Gespräch gekommen ist. Ich habe dann immer wieder so das Gefühl, dass es vor allem für mich persönlich wahnsinnig bereichernd ist, all das zu hören. Und es macht einfach riesengroßen Spaß. Damit das alles funktioniert, braucht es natürlich auch das Rundherum. Wie immer ein Dank an meine Redaktion, wie immer mein Dank an Matthias Jakisic, den Produzenten des Podcasts und an Sarah Scherer für ihre wunderbare Stimme. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden. Mögen sie befruchtend und schön sein und wir hören uns auf jeden Fall wieder in 2 Wochen. Ciao.